Zunächst einmal die Explosion in der Hauptstadt oder genau genommen mehrere Explosionen in der Hauptstadt. Was heißt das für die Sicherheitslage? Gerade die Hauptstadt ist dann ja ganz besonders im Fokus gewesen, oder?
Ja, richtig. Inzwischen hat der afghanische Ableger des Islamischen Staats die Verantwortung für diese 4 Anschläge übernommen. Es ist immer noch nicht ganz klar, ob da Raketen oder Mörsergranaten gefeuert wurden oder Sprengsätze in die Luft gingen. Jedenfalls sind 6 Menschen getötet und über 20 verletzt worden an einem der wichtigsten Feiertage in Afghanistan, dem persisch-afghanischen Neujahr. Das zeigt, dass die Sicherheitssituation in Kabul nach wie vor sehr anfällig für solche Terroranschläge ist.
Nicht nur in Kabul, wir waren es ja, ich will nicht sagen gewöhnt, weil da kann man sich nicht dran gewöhnen, aber wir haben immer wieder gehört, dass weite Teile des Landes nicht mehr unter Kontrolle der Regierung stehen. Was heißt das jetzt selbst in der Hauptstadt? Sind welche Gruppen auch immer in der Lage, sowas zu verüben? Was bedeutet das für die Sicherheitslage im Land?
Ja, die Sicherheitslage im Land hat sich eigentlich kontinuierlich, wenn jetzt auch nicht sprunghaft, über die letzten Jahre verschlechtert. Die UNO hat sich 2017 gezwungen gesehen, Afghanistan wieder als Land im Konflikt einzustufen. Eine Zeit lang oder fast 15 Jahre lang hieß das, Afghanistan sei schon nach dem Konflikt, also Postkonflikt, wie das im UN-Recht so heißt. Das war eine Fehleinschätzung. Die Taliban kontrollieren so viel Territorium und so viel Bevölkerung wie nie zuvor, seitdem sie 2001 gestürzt worden sind. Und vor allen Dingen in den Provinzen wird weiter gekämpft. Wir hatten jetzt während der letzten Tage einen Großangriff der Taliban in einer Provinzhauptstadt im Westen, in Farah, wo sie angeblich 300 Leute verloren haben sollen. Aber diese Zahlen sind häufig übertrieben. Das zeigt halt, dass auch in anderen wichtigen Bevölkerungszentren Afghanistans weiter gekämpft wird.
Und was bedeutet das für die Menschen? Ich habe häufig genug davon gehört, dass junge Mädchen zur Schule gehen konnten. Und das alles wird dann wieder zurückgedreht in diesen Bereichen, wo zum Beispiel die Taliban wieder die Macht übernehmen. Wie kann man da die Lage einschätzen?
Ja, das ist unterschiedlich. Insgesamt kann man schon sagen, dass sich natürlich das Anhalten des Krieges und auch die Verschärfung des Krieges auf die sozialen Sektoren auswirkt. Vor allen Dingen dann werden Mädchen und Frauen als Erste negativ betroffen. Das heißt, viele Familien entscheiden dann, die Kinder nicht mehr in die Schule zu schicken. Und auf dem Land ist es gefährlich, Frauen dann zum nächsten Arzt gehen zu lassen, der ja häufig nicht gerade um die Ecke ist.
Und in dieser Situation wird über den Abzug der Amerikaner diskutiert. Ist das ein Abzug oder ist das am Ende eine Flucht, die ja dann auch nach sich ziehen wird, dass die anderen, also die Deutschen möglicherweise auch, das Land verlassen müssen? Wie sehen Sie das?
Naja, Flucht würde ich das nicht nennen, denn der Krieg geht zwar weiter und neigt sich so allmählich in Richtung der Taliban, aber auch die sind von einem militärischen Sieg sehr weit entfernt. Das Problem ist, dass diese Abzugsdebatte, dass das Ganze wenig mit Afghanistan selbst zu tun hat, sondern mit der innenpolitischen Lage in den USA, mit dem, ich sag mal, global strategischen Schwenk der Regierung unter Präsident Trump auf mehr Isolationismus, dass man halt kostspielige und langanhaltende Konflikte wie in Afghanistan nicht mehr aushalten möchte. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Amerikaner natürlich einerseits 2001 das Taliban-Regime gestürzt hat, das bei den Afghanen nicht mehr sehr beliebt war, gleichzeitig aber eben auch durch fehlgeleitete Politik dazu beigetragen hat, dass der Krieg nicht beendet worden ist. Also der ganze Ansatz des War on Terror, des Kriegs gegen den Terrorismus, war fehlgeleitet und hat den Taliban mehr Leute in die Arme getrieben, als dort zur Beruhigung beizutragen.
Wie schätzen Sie denn ein, dass die Amerikaner übrigens ohne Beteiligung der afghanischen Regierung damit den Taliban verhandeln? Ist das dann der Weg, der vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, zum Ziel führt, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken sollte, versuchen Sie es?
Ja, zum einen war es erstmal richtig angesichts der Situation, dass die Amerikaner angefangen haben, direkt mit den Taliban zu verhandeln. Die Taliban weigern sich ja bis heute, mit der afghanischen Regierung direkt Gespräche zu führen. Wichtig ist jetzt auch, die afghanische Regierung mit an den Tisch zu bekommen, weil die halt die dritte Konfliktpartei in Afghanistan sind und natürlich auch die Souveränität Afghanistans verkörpern. Die Regierung wird ja oder wurde von den Amerikanern, auch von den anderen westlichen Verbündeten unterstützt. Im Moment hört sich das eher so an, als wenn die Amerikaner mehr mit der afghanischen Regierung oder von der afghanischen Regierung genervt sind als von den Taliban. Das geht auch in die falsche Richtung. Wichtig ist, dass die Amerikaner das umsetzen, was sie sagen, die Taliban dazu zu bringen, auch mit ihren Counterparts in Kabul zu reden und dann ein Friedensabkommen zu schließen, so schnell wie möglich. Denn das Sterben der Menschen geht ja weiter in einem Schnitt von 3.500 bis 4.000 pro Jahr.
Und welche Rolle können die Europäer spielen? Spielen sie überhaupt eine?
Ja, die Europäer haben sich in Afghanistan mit einer wirklich überzeugenden eigenen Politik über die Jahre sehr schwer getan. Wichtig wäre jetzt von den Amerikanern doch etwas auf Abstand zu gehen und dafür zu sorgen, dass nicht nach einem Truppenabzug alles, was politisch, sozial, entwicklungspolitisch erreicht worden ist, zusammenbricht. Nicht vieles Dauerhaftes ist da entstanden, aber doch einiges, was sich lohnt zu verteidigen, besonders auch, was demokratische und Freiheitsrechte der Afghaninnen und der Afghanen betrifft. Da muss man sich ganz stark machen. Da hat ja Bundesaußenminister Maas bei seinem letzten Besuch in Afghanistan schon deutliche Worte gefunden. Wichtig ist dann auch, dass das in Zukunft umgesetzt wird. Deutschland war nicht immer der Vorreiter bei der Verteidigung der Menschenrechte in Afghanistan. Das waren andere, kleinere Länder in Nord- und Westeuropa.